Eines Tages sagte Gott zu den Engeln, ich habe eine Idee, ich werde eine Familie schaffen. Ein Engel fragte, was ist denn eine Familie? Ich bin richtig begeistert über diese Idee, entgegnete Gott. Natürlich bin ich von all meinen Ideen begeistert. Wenn man Gott ist, hat man eben nie eine schlechte Idee. Aber diese Idee ist etwas ganz Besonderes. Familie soll der Weg sein, wie Menschen miteinander in Liebe verbunden sein können. Erwachsene Menschen werden sich freiwillig melden, um sich für ein kleines Menschlein zu kümmern. Werden sie dafür bezahlt? Erkundigte sich der Engel. Nein, ganz im Gegenteil. Das fremde Menschlein wird sie sogar eine Menge Geld kosten. Nicht nur, dass sie am Anfang dieses kleine Menschlein nicht sprechen kann. Es weint und schreit nur. Und die Menschen müssen dann raten, was das Menschlein ihnen sagen möchte. Es raubt ihnen den Schlaf. Es macht ständig irgendeine Sauerei, die man sauber machen muss. Es ist äußerst zerbrechlich. Man muss sich rund um die Uhr auf das Menschlein einstellen. Wenn es dann 2 Jahre alt ist, lernt es Wörter wie Nein und Meins und bekommt Wutanfälle. Und wo ich schon mal dabei bin, sollte ich vielleicht auch gleich die Pubertät erfinden. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber wenn ich den Plan durchziehe, dann bekommen die Menschlein so kleine komische Dinger, die Hormone genannt werden und völlig verrückt spielen. Merkwürdige Sachen passieren dann in ihrem Körper. Sie bekommen Pickel, ihre Stimme bricht und ihr limbisches System läuft heiß. Dann werden sie erwachsen. Und gerade wenn sie ausgereift und gut aussehend und interessant sind und einen positiven Beitrag leisten können, ziehen sie aus. So habe ich mir das vorgestellt. Was haltet ihr davon? Der Engel blickte betretend auf die Füße und suchte nach Ausflüchten. Wer soll es ihm sagen, dachten sie. Herr, wer würde sich denn so etwas freiwillig antun? Warum würden sie so etwas wollen? Da brach Gottes Begeisterung jetzt so richtig aus ihm heraus. Sie wissen nicht, warum sie von diesem kleinen Menschlein so angetan sind. Sie schauen sich das kleine Körperchen an, die kleinen Hände und Füße und finden das fremde Menschlein wunderhübsch, obwohl es so aussieht wie jedes andere Baby. Dann lächelt der kleine Fremde sie eines Tages an und sie sind hellauf begeistert. Der kleine Fremde sagt irgendwann Dada und Mama. Oder zuerst Dada, weil Papas so aufopferungsvoll und großmütig sind und so, wie ich es liebe. Obwohl Mamas sind auch gut. Auf jeden Fall sagt der Kleine irgendwann Dada und Mama und dann öffnen sich diese kleinen Ärmchen und Händchen und strecken sich aus und schlingen sich um den Nacken des Erwachsenen. Und dem Erwachsenen kommt das so vor, als verstehe er es zum ersten Mal, wozu Arme und Hände erschaffen wurde. Er versteht, dass es um Gnade geht. Die neue Generation erfährt somit, dass sie wertvoll ist und dazugehört, bevor sie auch nur eine einzige Sache getan hat, um sich all das zu verdienen. Und die alte Generation lernt, dass sie gewinnt, indem sie weitergibt. Wenn sie am meisten gibt, gewinnt sie auch am meisten. Und dann sage ich ihnen eines Tages, Menschen, ich bin euer Vater. Du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Und da verstehen sie, was ich damit meine. Und strecken mir ihre Ärmchen entgegen. Das ist eine Geschichte von John Ortberg und es geht um Familie. Gott hat eine Idee. Und Jesus wurde auch in eine echte Familie, in eine echte menschliche Familie hineingeboren. Und sicherlich war diese Familie ebenso nicht perfekt, wie unsere Familien nicht perfekt sind. Da war zum Beispiel dieses eine Teenager-Mädchen in Gottes Familie. Das Teenager-Mädchen, das plötzlich vor der Ehe schwanger wurde. Und genau da könnte es sein, dass die Familie gedacht hat, was denken bloß die Nachbarn? Und wir lesen heute über diese liebe Verwandtschaft im Lukas 1, 39 bis 56. Da heißt es, einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Da rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet von allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter unseres Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Maria erwiderte, gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt. Darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder, wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrigstehende erhöht. Die Hungrigen hat er mit Guten gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Und nun hat er seinen Diener Israel geholfen. Er hat seine Verheißung nicht vergessen, barmherzig zu sein, wie er es unseren Vorfahren, Abraham und seinen Kindern, immer verheißen hat. Etwa 3 Monate blieb Maria bei Elisabeth und kehrte nach Hause zurück. Ach so, ich hätte weiter klicken müssen. Maria lebte in einer Familie. Elisabeth war mit ihr verwandt. Wir wissen nicht genau den Verwandtschaftsgrad, aber sie war wahrscheinlich eine Cousine. Schon etwas älter als die Maria. Elisabeth konnte keine Kinder erst kriegen und war jetzt auch schwanger geworden. Und jetzt kam Maria, die ungefähr 14 war, 14, 15, kam zu Elisabeth. Und Elisabeth machte Maria keine Vorwürfe. Sie sagte nicht, sag mal, 14, 15, geht's noch? Du bist doch viel zu jung für ein Kind. Und du bist noch nicht mal verheiratet. Was denken denn die anderen darüber? Sondern Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. So heißt es bei uns. Hier in Vers 41. Und sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet von allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter unseres Herrn mich besucht. Und dann erzählt sie, als du gekommen bist und als das Kind in meinem Bauch deine Stimme gehört hat, da ist es gehüpft voll Freude, das Kind im Bauch. Das ist ja heutzutage schon fast gängig so, dass man, wenn jemand schwanger ist, mit dem Kind schon im Bauch spricht, ne? Der Vater beugt sich dann so an den Bauch der Mutter und spricht schon mit dem Kind, dass es die Stimme schon hört oder manche legen sogar Kopfhörer drauf, dass man irgendwelche Musik spielt oder sowas. Ne? Aber hier hören wir, das Kind ist gehüpft, weil es die Stimme von Maria gehört hat. Und Elisabeth macht keine Vorwürfe, sondern sie ermutigt Maria. Und wir können heute Morgen etwas lernen von Elisabeth. Es braucht Ermutiger. Ich könnte mir vorstellen, dass Maria, die wusste doch von ihrer Situation. Sie wusste, dass sie erst 14 oder 15 ist. Und die fühlte sich, das wissen wir jetzt nicht von der Schrift, aber ich könnte mir vorstellen, dass Maria sich völlig überfordert fühlte mit der ganzen Situation. Sie sagte auch später, die unbedeutende Magd heißt es hier. Sie fühlte sich klein, sie fühlte sich der ganzen Sache nicht gewachsen. Und das, was sie wirklich nicht brauchte, denke ich, ist, dass jemand kommt und jetzt auch noch sagt, wie stellst du dir das vor? Wie soll das gehen? Und Elisabeth kommt und ermutigt sie. Sehr interessant, dass wir nichts von Marias Mutter hören, sondern von der älteren Cousine. Und wir brauchen auch heute Ermutiger. Die meisten Menschen wissen doch in ihrem Leben, was nicht läuft. Und was schiefgegangen ist. Da brauchen wir doch nicht jemanden, der noch da exakt reinhaut und sagt, siehste, habe ich ja gleich vorher gesagt, kann ja nicht funktionieren. Bei dir war das ja klar, dass das so läuft. Sondern wir brauchen Ermutiger. Wir brauchen Ermutigung. Das ist das, was wir in unseren Familien brauchen. Gerade wenn man noch schulpflichtige Kinder hat, und die in Fächern nicht so gut sind. Für mich war immer Rechtschreibung eine ganz große Herausforderung. Und meine Mutti, die hat mich ermutigt. Die hat sich mit mir zusammen hingesetzt. Die hat mit mir zusammen Diktat geübt. Yay. Die hat geübt mit mir. Aber das war gut. Das hat mir geholfen. Bloß was mir nicht geholfen hat, war mein Vater, der hinter mir gestanden hat währenddessen, und immer Kommentare gegeben hat. Das hat mich demotiviert. Wir brauchen Ermutiger. Ich brauche Ermutigung. Du brauchst Ermutigung. Wir brauchen Ermutiger. Und wir sehen, dass Maria, sie wusste um ihre Situation. Sie wusste auch, dass sie, wie es hier dann in Vers 48 heißt, dass sie eine unbedeutende Magd ist. Sie war demütig. Und trotzdem, obwohl sie so jung war, obwohl sie sich nicht der Sache gewachsen fühlte, hat Gott sie auserwählt. Gott hat sie ausgesucht für eine besondere Aufgabe. Weil er ihr Herz angeguckt hat. Nicht ihr Alter, nicht das, was sie kann, sondern ihr Herz. Und sie war eine demütige Person, demütige Person. Und was wir in unseren Familien brauchen, ist auch wieder Demut. Was heißt denn Demut? Demut heißt, dass ich von mir weggucke, dass ich auf den anderen gucke. Maria guckte auf Gott, der einen Plan hatte, der etwas tun wollte. Und dass ich von mir und meinen Befindlichkeiten, von meinen Ideen weggucke, dass ich demütig bin, dass ich den anderen höher achte als mich und sehe, was braucht der andere, was kann ich für den anderen tun. Und Maria war so eine Person und wir brauchen Demut in unseren Familien. Es kommt so häufig in den Familien zu Streit, weil man seine Vorstellung, seinen Willen durchsetzen will. Auch ganz besonders zu Weihnachten. Wir haben ja alle eine ganz bestimmte Vorstellung zu Weihnachten, wie Weihnachten zu sein hat. Mit Tannenbaum, ohne Tannenbaum, mit Kerzen, ohne Kerzen, mit Geschenken, klein oder groß. Und wir haben eine ganz bestimmte Vorstellung, wie es sein soll. Und dann kracht es auch ganz häufig in unseren Familien, weil diese Vorstellungen nicht umgesetzt werden. Weil andere plötzlich andere Ideen haben. Oder nicht mehr mitmachen. Oder weil der Tannenbaum schief ist. Oder weil, der nicht, der ist gerade. Oder weil das Geschenk nicht das ist, was man erwartet hat. Oder man selber hat so viel Geld für ein Geschenk ausgegeben und bekommt irgendwas zurück, was man nicht gebrauchen kann. Und wir brauchen Demut in unseren Familien, dass ich von mir weggucke. und auf meine Familie schaue und sehe, was braucht die Familie. Und Gott steht eindeutig zu denen, die sich bewusst sind über ihre Grenzen, über ihre Schwächen, über ihr Unvermögen. Da sagt Maria in diesen Versen 49 und folgenden: Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich getan. Seine Barmherzigkeit gilt von Generation zu Generation allen, die ihn ehren. Sein mächtiger Arm vollbringt Wunder. Wie er die Stolzen und Hochmütigen zerstreut. Er hat Fürsten vom Thron gestürzt und Niedrige stehend erhöht. Die Hungrigen hat er mit Guten gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Das ist Gottes Wille. Gott steht zu denen, die sich ihren Grenzen, ihren Unfähigkeit bewusst sind, die in Demut zu ihm kommen, die ihn ehren. Zu denen steht er, zu den Niedrigen, zu den Hungrigen. Auf die Seite stellt er sich. Und die Stolzen, die meinen, wer sie sind und was sie können, die sieht er von ferne. Bei denen, die stehen bei ihm nicht hoch im Kurs. Und es geht darum, Gottes Willen zu erkennen. Gottes Willen zu erkennen. Und Maria hat das erkannt. Sie hat erkannt, die Niedrigen, die Armen, die Unbedeutenden, die Hungrigen, die stehen bei Gott hoch im Kurs. Und nicht die, die etwas können, die sicher sind, die ihr Leben managen, die Gott nicht brauchen. Die sieht Gott von ferne. Und Gott gebraucht Familien. Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt mit Israel, mit Abraham, sagt Maria in unserem Text. Und alles beginnt ja mit einer Familie, mit Abraham und Sarah. Und Gott wählt sich diese beiden aus und schenkt ihnen ein Kind. Kleiner geht eine Familie ja nicht, ne? Mann, Frau, Kind. Und mit dieser Familie beginnt Gott seinen Rettungsplan für diese Welt, um die Menschen für sich zurückzugewinnen. Und aus dieser kleinen Familie erwächst ein ganzes Volk. Das Volk der Juden. Das Volk Israel. Das auserwählte Volk. Und es hat alles mit dieser einen kleinen Familie begonnen. Also Familie ist eine Idee Gottes. Familie ist eine Idee Gottes. Mit Abraham begonnen und oder schon mit Adam und Eva begonnen eigentlich. Ne? Familie ist eine Idee Gottes. Deswegen wird ein Mann seine Eltern verlassen und mit einer Frau zusammenkommen. Und sie werden eins werden. Es ist Gottes Idee, diese Familie. Und Familie ist auch wichtig für Gemeinde. Denn Familie ist die kleinste Einheit der Gemeinde. Da, wo Familie ist, Vater, Mutter und Kinder, da ist Gemeinde. Das ist schon die kleinste Einheit. Familie ist die kleinste Einheit der Gemeinde. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Familien in der Gemeinde gesund sind. Sind nämlich die Familien gesund, haben die ein gutes Miteinander, ein gutes Familienleben. Das heißt nicht, dass es auch nicht mal Streit geben darf. Das heißt auch nicht, dass man einige Dinge mal Tacheles reden muss und dass man Kinder erziehen muss, aber dass man vielleicht auch als Kind sich freistrampeln muss von den Eltern. Das meine ich jetzt nicht, aber wenn die Familie gesund ist, ein gesundes Miteinander, ein gesundes Vertrauen, wenn Liebe gelebt wird in der Familie, dann ist auch Gemeinde gesund. Das bedingt sich miteinander. Und deswegen, Familie ist eine Idee Gottes. Und so hat Gott jetzt aus einer Familie ein ganzes Volk erschaffen. Und aus diesem ganzen Volk kommt der Messias, der Erretter der Welt. Und wir sehen dann, dass Gott dann aus diesem Volk fängt er wieder an mit was? Mit einer Familie. Er fängt wieder damit an, mit Josef und Maria. Und Jesus wird ihnen anvertraut. Jesus, der Retter der Welt, ganz schutzlos in die Hände von Menschen gelegt. Und Jesus lebte in einer echten Familie. Das war eine echte Familie. Das war nicht irgendeine Bilderbuchfamilie, das waren Menschen. Die waren auch mal unausgeschlafen und schlecht gelaunt. Die haben, Maria und Josef haben auch Dinge falsch gemacht in der Erziehung. Die haben sich Sorgen gemacht um ihren Sohn. Jesus, der Retter der Welt, lebte in einer echten Familie mit echten Brüdern. Ich hätte das, schade, dass wir keine Berichte haben, wie die Brüder miteinander in der Pubertät umgegangen sind. Das würde ich gerne wissen, ob die auch die Schokolade mit einem Zentimetermaß eingeteilt haben. Und mit Schwestern. So lesen wir im Wort Gottes. Aber warum Familie? Warum überhaupt Familie? Weil wir alle nicht in luftleeren Raum geboren sind, so wie wir von der Geschichte von John Ortberg gehört haben. Wir werden in die Hände von Menschen gelegt und die kümmern sich um uns. Wir brauchen Menschen, die sich um uns kümmern. Und man hat schlimme Versuche gemacht mit Neugeborenen. Man hat Neugeborenen einfach zur Seite gelegt und man hat ihnen nur das nötige Essen gegeben und keine Zuwendung. Und diese Kinder sind gestorben, sind eingegangen. Wir brauchen Zuwendung als Menschen. Wir brauchen menschliche Nähe. Wir brauchen, dass uns Menschen ansprechen. Und wir brauchen soziale Zuwendung, sonst verkümmern wir. Soziale Zuwendung brauchen wir. Egal, ob wir jetzt in einer Familie leben, egal, ob wir jung sind oder ob wir alt sind. Wir brauchen soziale Zuwendung. Wir haben alle Bedürfnisse und die hat Gott in uns hineingelegt. Und jetzt kommen die Weihnachtstage. Und jetzt kommen ganz viele Familien zusammen in Deutschland. Manche reisen viele Kilometer, um zu ihrer Familie zurückzukommen. Und der eine und die andere, die haben schon Bauchschmerzen. Und denken sie, oh, was, wenn da jetzt die Familie zusammenkommt, da ist Potenzial für Explosion, das kann Dynamit sein. Und manche gehen auf Zehenspitzen nur, um ja keinen irgendwie zu beleidigen oder keinen Anstoß zu geben, dass es explodiert. Und wie können wir diese Weihnachtstage jetzt mit diesem Wissen, was wir heute gehört haben, wie können wir damit umgehen? Wie können wir damit richtig umgehen? Und wir haben heute Morgen schon gehört, es geht darum, um Dinge richtig, geistlich einzuordnen. So wie Maria das eingeordnet hat. Gott steht auf der Seite der armen, unterdrückten, der Hungrigen, Gott steht da drin. Und wenn ich jetzt meine Verwandtschaft sehe, dann schau auf sie, wo ist ihre Bedürftigkeit? Wo siehst du, dass sie Jesus brauchen? Und was kannst du tun, um diese Bedürftigkeit, ihnen zu helfen, ihnen zu begegnen? Und dass wir sie ermutigen, dass wir sie fragen, wie geht's dir denn wirklich? Und dass wir sie ermutigen, nicht aufzugeben, auch wenn es hart ist. Und dass wir demütig sind, dass wir von uns weggucken auf den anderen und was er jetzt braucht. Jesus, wie gesagt, ist auch in eine Familie hineingeboren. Und wie ging er mit seiner Familie um? Und wir lesen in Lukas 2, dass Maria und Josef und Jesus, die waren in Jerusalem und wollten sie nach Hause und plötzlich war der Bengel weg, der Junge war weg. Und sie haben sich Sorgen gemacht und sie überall gesucht, bis sie ihn gefunden haben, nämlich im Tempel. Und Jesus sagte zu Maria als sie ihm Vorwürfe gemacht hat, weißt du nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Ich muss da sein, wo mein himmlischer Vater ist. Und Jesus setzt richtige Prioritäten. Er setzt richtige Prioritäten. Und trotzdem sagt er auch, er muss mit seinem himmlischen Vater eins sein. Er suchte immer wieder die Einheit mit seinem himmlischen Vater. Und weil Jesus wusste, dass der Wille seines Vaters gut und richtig ist, hat er die Familie geistlich eingeordnet. Man kann das ja so machen wie hier. Ne? Wenn du nicht möchtest, dass deine Geschwister Kekse essen, dann backst du sie einfach mit dieser Form, sodass sie aussehen, als wären sie schon alle angebissen. Ne? Dann will nämlich keiner mehr sie. Nee, er ordnete es richtig ein. Er ordnete Familie richtig ein. Als seine leibliche Familie, er wusste, was Gottes Wille ist. Und als seine leibliche Familie gekommen ist und die Leute sagten, du Jesus, vor der Tür steht deine Mutter und deine Brüder. Da sagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Die, die den Willen Gottes tun. Die sind meine Mutter, die sind meine Brüder und Schwestern. Wer den Willen Gottes tut, weil er den Willen seines Vaters erkannte. Und deswegen sagte in Markus 3, das ist meine wirkliche Familie. Dann kann man ja so denken, okay, wenn Jesus so die leibliche Familie also egal ist, dann kann mir ja meine leibliche Familie auch gestohlen bleiben. Nein, denn Jesus selber, als er am Kreuz hing, sorgte sich um seine Mutter. Das lesen wir in Johannes 19. Er sah seine Mutter und er sagte zu Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Selbst am Kreuz, als es ihm nicht gut ging, als er Schmerzen erleiden musste, als er Folter erleiden musste, hat er sich noch um seine leibliche Mutter gekümmert. Er sorgt sich. Und daraus können wir halt auch ableiten, dass wir Prioritäten setzen, dass wir immer wieder Einheit suchen, dass wir unsere Familie geistlich einordnen und dass wir uns sorgen um unsere Familie. Dennoch gilt das, was Jesus gesagt hat, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und durch die Tat von Jesus sind wir hineingefügt in eine neue Familie. Wir sind adoptiert worden in eine neue Familie hinein, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wir haben jetzt alle einen Vater im Himmel, den himmlischen Vater. Und deswegen sind wir, wie wir da sind, Brüder und Schwestern. Und ist das nicht irre, so viele Brüder und Schwestern weltweit zu haben? Und da gibt es ja einen Unterschied zwischen Geschwistern und Freunden. Der Unterschied ist folgender: Freunde suchst du dir aus, Geschwister hast du, ob du willst oder nicht. Und Freunde kannst du sagen, der ist mir zu komisch, mit dem will ich nicht befreundet sein. Aber bei Geschwistern ist das schwierig. Die hat man. Da muss man sich mit auseinandersetzen. Und so sind wir Schwestern und Brüder. Und das, was mich begeistert ist, dass es egal ist, woher du kommst. Ob du deutsch bist oder nicht. Ob du eine helle Haut oder eine dunkle Haut hast. Ob du studiert hast oder arbeitslos bist, ob du Mann bist, ob du Frau bist, es ist alle egal. Unsere Herkunft spielt keine Rolle. Das, was wichtig ist, ist unser Glaube an Jesus. Jesus verbindet uns. Und Jesus macht uns zusammen zur Familie Gottes. Und wir dürfen uns damit dann als Familie Gottes ermutigen. Und ich wünsche mir, dass wir als Stadtmission ein Ort der Ermutigung werden und dass die Stadtmission ein Ort wird, wo Heilung passieren kann. Das, was in unserem Leben kaputt ist, das, was vielleicht auch die eigene Familie kaputt gemacht hat, dass das hier heil werden kann. Dass ich wieder Vertrauen gewinnen kann in Menschen. Dass ich wieder Vergebung und Frieden erleben kann. Und dass ich Gott erlebe, hier als unseren himmlischen Vater. Und das wünsche ich mir, dass das unsere Stadtmission wird und ist. Und damit das funktionieren kann, damit wir die Familie Gottes sind, braucht es Ermutigung. Lasst uns einander ermutigen. Ich liebe unsere amerikanischen Freunde. Die können so toll ermutigen. Die haben die meisten die Gabe der Ermutigung. Wir Deutschen haben ja eher die Gabe, das Haar in der Suppe zu finden und sagen zu können, was falsch läuft. Das ist auch eine Gabe, weil wir wollen verbessern. Das ist auch gut. Aber die Amerikaner, die können so richtig gut ermutigen. Ich habe jahrelang mit Amerikanern zusammengearbeitet. Und selbst wenn meine Predigt schlecht war, selbst wenn ich nichts zu sagen hatte, dann sind Amerikaner auf mich zugekommen und haben gesagt, Dirk, du hast so schön deutlich heute geredet. Vielen Dank. Die Gabe der Ermutigung. Natürlich könnte man gleich hinkommen und sagen, das war nicht richtig und das war nicht richtig und das war falsch und das könnte man anders sehen. Natürlich, ja. Aber man kann auch versuchen zu ermutigen. Und das braucht, um auch Familie Gottes zu werden. Und wir brauchen Demut, dass wir sehen, was dem anderen dient, was der andere braucht und nicht, was ich brauche und was ich will und was ich denke. Und dieses Bewusstsein, ich bin adoptiert, ich darf zur Familie Gottes dazugehören. Wir sind Brüder und Schwestern. Und wir dürfen auch füreinander geistliche Väter und Mütter sein. Und das hat mit Alter nichts zu tun, sondern das hat etwas mit der eigenen geistlichen Reife zu tun. Und da kann manchmal auch ein junger Mensch schon ein geistlicher Vater oder Mutter werden für jemand anderen. Und ich hoffe natürlich auch, dass die älteren Geschwister durch ihre Erfahrung mit Gott und durch die Erfahrung der Gnade Gottes im eigenen Leben und der Liebe, dass man ein geistlicher Vater und geistliche Mutter für andere werden kann, um zu zeigen, dass wir eine Familie Gottes sind. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, wir danken dir, dass Familie deine Idee ist. Und Herr, es ist keine einfache Idee. Herr, du siehst, dass wir zum Teil echt darunter leiden, was Familie mit uns macht. Und Herr, wir leben in einer Welt, die von Sünde kaputt gegangen ist. Und Herr, wir möchten dich da bitten, wo unsere Familien nicht mehr richtig funktionieren, wo sie kaputt sind, dass du sie heil machst, Herr. Nun steht dieses Familienfest vor der Tür, Herr. Und wir werden Besuche bekommen und Besuche machen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir uns daran erinnern, dass es darum geht zu ermutigen, dass wir in Demut den anderen sehen und das, was du von uns möchtest. Und dass uns klar ist, dass wir in einer weltweiten Familie leben, in deiner Familie, Herr. Danke, dass du dafür Jesus geschickt hast. Danke, dass er es möglich gemacht hat. Wir loben dich dafür, Herr. Amen.